to alcohol, the cause of and solution to all of life's problems.
Also, ich hatte gestern ja so einen richtig schönen, milden Abend. Hier ist es echt noch so 25 Grad tagsüber. Dann war ich ein bisschen spazieren und dachte, jetzt ein kleines Bier. Ja. Und habe mich auf die Terrasse einer Bar gesetzt und gemerkt, ich will gar keinen Alkohol, sondern ich will diesen Biergeschmack. Ne? Also habe ich mir ein alkoholfreies bestellt und mir ist selbst aufgefallen in dem Moment, natürlich auch, weil ich jetzt mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass ich das gar nicht so häufig mache. Christian, wie ist denn das bei dir? Wann hast du das letzte Mal was Alkoholfreies getrunken?
Tatsächlich, mir passiert das öfter. Bei uns haben sich alkoholfreie Biere durchgesetzt im Freundeskreis. Also läuft mir tatsächlich in vielen Situationen besser rein als eine Limo, weil die oft dann auch mal süß ist. Also ich bin ganz dankbar dafür eigentlich.
Mhm. Dann könnte man sagen, bist du so ein bisschen Teil eines Trends, denn ja. Alkohol, ja, ne? Alkohol ist super omnipräsent auf der Bandenwerbung im Fußballstadion, beim Afterwork-Drink oder wenn man auch mal schön essen geht, beim Fine Dining. Trotzdem zeigt die Statistik, da wächst vielleicht so etwas wie eine abstinente oder zumindest teilabstinente Generation heran.
Genau, richtig. Also ich gehöre zu der Generation nicht mehr, aber die 12- bis 17-Jährigen, da trinken gerade mal 9% einmal die Woche Alkohol. Und wenn man da in die Statistiken schaut, Ende der 70er wurde die zum ersten Mal erhoben und da war es noch jeder Vierte, also 25%. Und aber nicht nur die Jungen. Morgen startet ja auch das Oktoberfest und selbst da war es im letzten Jahr so, trotz des Besuchs Rekords, dass der Alkoholkonsum deutlich zurückging. Scheint also mehr als ein Trend zu sein. Feiern jetzt ja auch einige bald wieder den Sober Oktober in den sozialen Medien.
Genau, jetzt ist die Frage, sind wir auf einmal alle viel vernünftiger geworden?
Sicherlich.
Weil klar, es ist de facto ein Gift. Oder ersetzen wir den Alkohol künftig nur durch andere Mittel? Denn Rausch ist ja dann wiederum sowas wie ein gesellschaftliches Grundbedürfnis, könnte man behaupten. Werden wir diskutieren hier bei Was geht, was bleibt. Ich bin Pia.
Und ich, Christian.
Und wir sagen, schön, dass ihr dabei seid bei dieser Folge.
Ja, und schön, dass auch unsere Gäste hier sind. Die beiden wissen einiges um die gesellschaftliche Komponente von Alkohol. Eva Bieringer, Teil der Sober Literature Szene oder besser Quitlit. Sie hat mit Texten zum Ende ihres eigenen Alkoholkonsums und dem ja feministischen Buch Unabhängig in Bezug zu Alkohol für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Eva, willkommen bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und willkommen, Robert Feustel. Du bist Sozialwissenschaftler und schreibst zur Kulturgeschichte des Rauschs. Und ihr kennt ihn vielleicht auch schon aus einer anderen Folge. Da haben wir über LSD in der Psychotherapie gesprochen. Hallo, Robert.
Hallo.
Ja, in Berlin-Friedrichshain, da hat vor der Pandemie die erste alkoholfreie Bar geöffnet. In Kreuzberg, da gibt es immer noch den ersten 0% Späti. Diesen Sommer gab es Meldungen aus München zum ersten alkoholfreien Biergarten und einen großen Run auf das alkoholfreie Augustinerbier. Frage in die Runde, folgt auf den schleichenden Niedergang des Rauchens jetzt so langsam der schleichende Niedergang des Saufens? Also ist Trinken das neue Rauchen?
Ich hatte gehört, dass Sitzen das neue Rauchen sei. Das habe ich auch schon gehört. Ich weiß nicht genau, ob es so ein Trend ist. Ich habe schon den Eindruck, dass gerade Jugendliche verantwortungsvoller damit umgehen, als das früher der Fall war. Ich habe auch den Eindruck, dass Saufen nicht mehr ganz so selbstverständlich ist, wenn man sich so alte Krimi-Folgen anhört aus den 60er, 70er Jahren. Da kommt der Kommissar immer rein, kriegt erstmal ein Cognac angeboten zu jeder Tageszeit. Also Saufen am Arbeitsplatz ist nicht mehr so Mode. Also insgesamt hat sich, glaube ich, die Einsicht durchgesetzt, dass Saufen oder das Alkohol, naja, keine Bagatelle ist, glaube ich. Es gibt immer noch die Rede von Alkohol und Drogen, was mich immer noch irritiert. Ja, was diese Trennung genau bedeuten soll. Aber irgendwie ist die Einsicht gereift, dass Alkohol kein Spaziergang ist, dass man damit vorsichtig sein sollte.
Ja, ich sehe es genauso, beziehungsweise glaube ich noch ein bisschen extremer. Ich glaube schon, dass Alkohol eine sehr ähnliche Entwicklung durchmacht wie Rauchen. Wenn wir uns heute anschauen, in welchem Ausmaß früher geraucht wurde, ja, im Kino, im Flugzeug, im Rathaus, das ist für heutige Verhältnisse unvorstellbar. Und ich kann mir schon vorstellen, dass künftige Generationen mal sagen, oh wow, ihr habt echt immer Alkohol getrunken, so bei jedem sozialen Zusammenkommen, was ja auch so ist. Ich glaube trotzdem, dass immer getrunken werden wird, was auch in Ordnung ist, wenn man es verantwortungsvoll tut. Aber ja, ich sehe schon, dass, wie ihr schon gesagt habt, die jüngere Generation vor allem dem sehr kritisch gegenübersteht und viele da gar nicht trinken. Also nicht nur gelegentlich, sondern gar nicht. Und das ist eine schöne Entwicklung, finde ich.
Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen überlegen, was die Gründe dafür sein könnten, stehen wir vielleicht so ein bisschen vor so einem Henne-Ei-Problem, wäre meine Interpretation. Denn es gibt diesen Trend, die Zahlen gehen bergab, aber auch schon auch länger. Gleichzeitig gibt es total viele positive Vorbilder in der Öffentlichkeit. Ne? Ganz viele Promis, Filmstars und so weiter machen das öffentlich, dass sie nicht mehr trinken, bewerben das, bewerben auch ihre alkoholfreien Drinks zum Beispiel, die sie dann vermarkten. Wenn man so ein bisschen, das ist vielleicht so ein Meilenstein in der ganzen Sache oder so ein schönes Bild bei Sex and the City, bei der Serie. Früher war es total gang und gäbe, dass alle mit ihren Manhattans am Nachmittag in irgendeiner Bar sitzen und am Abend halt erst recht. Und in der Wiederaufnahme, ne, der Nachfolgeserie And Just Like That, hat eine der Figuren ein Alkoholproblem und das wirkt nicht cool. Woran liegt der Trend?
Also zum einen passt Alkohol einfach nicht zum gegenwärtigen Gesundheitsdiktat oder Anspruch. Also ich sehe das durchaus auch kritisch. Ja, deswegen mir ist ganz wichtig zu sagen, ich lehne nicht den Rausch per se ab und auch nicht, also Alkohol in Teilen schon, aber wie gesagt, ich finde, es geht um die Verantwortung, die jeder Einzelne trägt für sich und seinen Körper und auch von Seiten der Politik, was sie ihren Bürgerinnen und Bürgern zumutet. Aber prinzipiell, ne, also Alkohol, wenn man ihn maßvoll konsumiert, ist es schon okay, weil das Leben kann auch nicht nur auf Perfektion ausgerichtet sein und auf möglichst lang leben so. Aber natürlich, wenn man anschaut, was sind die Werte in unserer Gesellschaft, nämlich Gesundheit, Leistungsbereitschaft, langes Leben und Alkohol passt da nicht dazu, ist ein Nervengift. Ich glaube auch vor allem für die Jüngeren spielt es eine Rolle, dass Alkohol Kontrollverlust bedeuten kann, was ich auch wiederum ziemlich traurig finde, aber ich glaube für viele ist es dann ein Grund, oh, ich könnte ja betrunken gefilmt werden, fotografiert werden und dann taucht es irgendwo in den sozialen Medien auf und dann ist mein Leben ruiniert, also gehe ich dieses Risiko gar nicht erst ein.
Ja, diese Kontrollfunktion, das ist voll spannend, was du sagst. Da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf. Robert, du betrachtest das ja sozusagen auch im Kontext mit anderen Drogen. Wie ist denn da die Entwicklung?
Also ich würde erstmal zustimmen, das Gesundheitsparadigma ist ziemlich groß und das hat so eine, das ist ambivalent, ja, weil wir, auch da würde ich zustimmen, wir müssen immer da hinschauen, warum trinken Leute, und weil die Konsummotivation bestimmt auch das Konsummuster. Und Trinken war über Jahre sozusagen eines der effektivsten Mittel zur Traumaverarbeitung. Effektiv in einem sehr ambivalenten Sinn. Ne? Heute gibt es auch eine andere Gesprächs- und Offenheitskultur über Traumatisierungen, über Kindheitserfahrungen. Das hängt ja oft zusammen, nicht zwangsläufig und immer. Ich hoffe erstmal, dass sozusagen nicht die Stigmatisierung des Alkohols als nächstes kommt. Also wir haben sozusagen jahrelang eine Kultur von nicht mal zum Essen. Das kennen wahrscheinlich viele als Phrase. Ja? Hier, willst du noch ein Schnäpschen? Nee, ich will nicht, aber nicht mal zum Essen so danach. Also wenn sozusagen auch in Familienzusammenhängen den Leuten das Saufen so nahegelegt wurde. Ich habe da immer mal eine Spiegelfunktion bedient und habe gesagt, stellt euch vor, ich habe ein bisschen Koks dabei. Kommt, eine Kokslein geht schon. Ja? Nicht mal nach dem Essen. So. Also da gab es diese Anforderung des Saufens. Beim Rauchen hat sich's komplett gedreht. Ich rauche immer noch, nicht viel, aber immer mal. Auch da würde ich sagen, ist eine Frage der Menge. Die Menge macht das Gift. Und ich bin mal von einer älteren Frau auf der Straße angesprochen worden, wollen Sie sterben?
Ja, und ich dachte, was? Weil du geraucht hast?
Von mir? Genau. Ich war dann schnippig und habe gesagt, ja, aber nach Ihnen. aber ich sehe schon auch, oder ich hoffe jedenfalls, dass mit diesem Trend gegen den Alkohol eine Rationalisierung der Diskussion einsetzt. Weil es sozusagen bisher immer noch so war, Alkohol ist zwar Nervengift, das wissen alle, aber Saufen ist irgendwie okay und alle anderen Drogen sind irgendwie scheiße und gefährlich. So, um salopp zu sprechen. Und ich glaube, das differenziert sich gerade, weil andere Drogen weniger schädlich sind in vielen Fällen als Alkohol. Ich glaube, dass viele Leute andere Drogen konsumieren, öfter mal kiffen, andere Sachen nehmen und nicht saufen, darüber aber in vielen Fällen nicht offen sprechen können, weil es irgendwie immer noch so eine Verbotskultur gibt. Mir geht es immer um einen sozusagen reflektierten, verantwortungsvollen Konsum, wovon auch immer. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass sozusagen diese ideologische Zweiteilung in mehr oder weniger okayer Alkohol und böse andere Drogen, dass die sich auflöst.
Da stimme ich total zu. Man muss das nur mal so gedanklich austauschen. Ja, stell dir vor, du kommst jemand nach Hause und der präsentiert dir seine Cook-Sammlung oder seine Crystal Meth-Jahrgänge oder so, ja? Also mit jeder anderen Droge wärst du unglaublich absurd und Alkohol ist einfach Kulturgut bei uns, Anführungszeichen, gehört dazu und jeder und jede, die nicht trinkt, macht sich verdächtig. So entweder schwanger als Frau oder man muss Auto fahren oder man hat ein Alkoholproblem.
Ich muss auch immer an so zwei Freundinnen von mir denken, die ich beide jetzt schon, ich sag mal, mindestens 15 Jahre kenne, denke ich gerade, die beide nie oder nur ganz, ganz, ganz selten mal ein Bier oder sowas trinken. Und ich weiß noch, als ich die kennengelernt habe, dachte ich so, ah, interesting. Die haben das auch durchgehalten. Und ich denke mir jetzt gerade, wo ich mich mit dem Thema beschäftige, schon auch Respekt, dass sie das die ganze Zeit so völlig selbstverständlich für sich so beschlossen haben und auch durchgehalten haben in lauter Situationen, in denen wir natürlich zusammen in irgendwelchen Bars saßen oder auf irgendwelchen Partys waren und so.
Vielleicht könnte man es so rumdrehen, über Jahrzehnte und Jahrhunderte eigentlich schon war nicht zu trinken die Abweichung von der Norm. Und vielleicht sollte das Trinken die Abweichung werden und nicht in einem Devianz-Sinn. Also ich will nicht sagen, dass Leute, die Alkohol trinken, jetzt irgendwie ausgegrenzt werden sollen, sondern Trinken sollte die Ausnahme sein. Das kann schön sein. Es kann sogar mal schön sein, besoffen zu sein. Ich mag das nicht so gerne, doch manchmal, aber sehr selten. Also dass das Trinken jetzt nicht, ich will es um Gottes Willen nicht verbieten oder irgendwie komplett diskriminieren, aber dass es normal und Standard ist, das dürfte nicht der Fall sein.
Naja, und es gibt ja auch einen Unterschied zwischen genau weniger trinken oder eben straight edge leben oder jetzt genau sober curious, also dass man wirklich ein Leben ohne Alkohol führt, natürlich das auch dann glücklich führt. Es hat aber ja auch eine Funktion, der Rausch, der Alkohol in unserer Gesellschaft. Also es schafft ja auch Gemeinschaft, Gemeinsamkeit, also Wir-Gefühle, ich sag jetzt mal auch gemeinsames, transzendentales Erlebnis. Die Frage, die dahinter steckt, lebt unsere Gesellschaft reibungsfreier, ohne eben so ein soziales Schmiermittel wie Alkohol? Also kann das auch dann funktionieren, ganz ohne?
Ich glaube schon, dass der Mensch von Zeit zu Zeit nach Rausch strebt oder nach einer Unterbrechung des Alltags. Das war immer schon so. Ich glaube, das wird immer so sein. Es wird ja konsumiert, ne? Nicht nur Alkohol. Wenn ich mich recht erinnere, sind die Koksfunde von letzten Jahr waren so hoch wie noch nie. So. Oder wenn man jetzt Abwässer untersucht oder, keine Ahnung, selbst die junge Generation, die wenig Alkohol trinkt, naja gut, die nehmen aber andere Sachen. Ne? E-Zigaretten ist total, der Konsum steigt total. Dann auch, also Kiffen jetzt mit der Legalisierung sowieso. Oder auch andere Sachen, irgendwelche Downer, Ketamin oder Amphetamine. Also es wird ja konsumiert so, ne? Und ich finde einfach, was Robert vorher auch meinte, die Trennung so scheinheilig, ne? So hier unsere heilige Kuh Alkohol, so gehört doch zum Essen und zum Oktoberfest und jede Politikerin gibt sich volksnah, wenn sie trinkt. Und auf der anderen Seite all die anderen bösen, illegalen Drogen, die abhängig machen und die ganz schlecht sind und dämonisiert werden.
Ich bin nicht ganz sicher, wie man das bewerten muss mit sozusagen kollektiven ekstatischen Rauscherfahrungen. Das gab es früher mehr, wenn man kulturgeschichtlich sehr weit zurückschaut, ist der Karneval, hat so eine große Funktion, so eine Entlastungsfunktion. Das ist mittlerweile, sehe ich nicht mehr. Also die transzendentale Umkehrung, die Zeit zwischen den Zeiten hieß das auch. Der Karneval jetzt ist irgendwie bestenfalls ein blasser Schatten davon. Auch das Kollektiverlebnis Oktoberfest. Ich war nie da, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich dort irgendwas Transzendentes ereignet. Das kommt mir jetzt komisch vor. Die Vorstellung, ich habe eher das Gefühl, das ist
die
so ein
Anzahl der plattes, an.
Ja, das ist für mich eher so ein plattes Saufen. Ja. Aber klar, die sozusagen andere Zustände, Entlastungszustände, andere Erkenntnisse vielleicht auch, weiß ich nicht so genau, das hat es immer in irgendeiner Form gegeben, sehr variabel, sehr unterschiedlich, das wird es in anderen Varianten auch immer wieder geben. Wir haben stark Vereinzelung in der Gesellschaft und weniger sozusagen kollektiv-ekstatische Momente. Und ich glaube auch, Eva hat da auch einen Punkt getroffen, dass es so eine gewisse Sorge gibt, bei einer ekstatischen Situation gefilmt zu werden, das ist auch sehr unangenehm. Mhm. Ich würde auch dafür plädieren, dass sich sozusagen der Markt an Drogen diversifizieren soll, dass man sozusagen genauer auf die eigentlichen Schädigungspotenziale schaut. Und man sollte halt immer genau darauf achten, warum mache ich was? Was ist meine Motivation? Ist meine Konsummotivation möglicherweise problematisch, weil ich einen anstrengenden Alltag abends kompensieren muss? Dann ist das vielleicht ein Zustand, der hat eine höhere Suchtprävalenz. Das kann mich eher an einen problematischen Konsum führen. Darüber nachzudenken ist wichtig, aber jetzt sozusagen Pauschalitäten würde ich in alle Richtungen gern vermeiden.
Aber dann lasst uns doch noch mal ganz kurz auf diesen Aspekt schauen, den Christian angesprochen hat, nämlich das gesellschaftliche Schmiermittel und der gesellschaftliche Rausch, auf den wir uns sozusagen in Europa und darüber hinaus auch noch an vielen Orten verständigt haben, dass der durch Alkohol primär erzeugt wird. Die Historikerin Helena Barob, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Der große Rausch, und die fasst uns das nochmal zusammen, diese gesellschaftliche Funktion von Alkohol.
Ja, ich glaube, der Alkohol hat einen großen Stellenwert, weil er eben die Substanz ist, die immer am einfachsten zu haben ist, um mal kurz die Palastwache auszuschalten. Und in unserer Gesellschaft, vor allem in der modernen Gesellschaft, ist dieses Funktionieren sehr stark in den Vordergrund gerückt. Und wir brauchen deswegen Räume, in denen man mal kurz diese Palastwache ausschalten kann und loslassen. Und wir haben uns eben als Kulturen im Westen darauf verständigt, dass der Alkohol diesen Rahmen bietet. Wir haben uns darauf verständigt, deswegen trinken wir zum Beispiel eher am Abend, weil dann das Tagwerk getan ist, oder am Wochenende, wo sowieso nicht mehr gearbeitet wird. Wir haben uns darauf verständigt, dass durch den Alkohol der Raum markiert wird, in dem man mal kurz nicht funktionieren muss. Und das hat eben eine ziemlich wichtige Funktion, individuell, aber auch kulturell, dass es eben diese Räume gibt.
Sie sagt dann auch noch, das möchte ich jetzt nicht unterschlagen, dass es natürlich nicht zwangsläufig Alkohol sein muss, ne? Dass es da auch andere Mittel gäbe. Aber dass es eben sozusagen dieses gesellschaftliche Verständnis dafür gibt, dass es über Alkohol markiert wird, wie sie so schön sagt, diesen Raum aufzumachen. Der Raum, was bringt der uns denn? Sie sagt jetzt, wir müssen auch mal loslassen, wir dürfen nicht alles kontrollieren die ganze Zeit. Was heißt das denn konkret tatsächlich?
Also es gibt Studien zu Jugendlichen oder zum Trinkverhalten Jugendlicher und junger Erwachsener. Das sieht man relativ deutlich, dass es einerseits, es hat verschiedene Funktionen. Einerseits ist es ein Eingewöhnen in die Welt der Erwachsenen, weil die auch alle trinken. Andererseits ist es sozusagen ein Überschreiten der eigenen Hemmschwellen, auch im sozialen Kontakt miteinander, in der Partnerfindung. Dafür hilft Alkohol, ist praktisch so. Man kann ganz gut beschreiben, wie diese Peaks, sagen wir zwischen 16 und 25, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, ungefähr in dem Bereich, zu erklären sind, warum also Jugendliche und junge Erwachsene in dem Alter auffällig mehr trinken. Mit 25 ebbt es bei den meisten deutlich ab, bei wenigen ebbt es nicht ab. Die haben dann meistens ein Alkoholproblem, was in vielen Fällen andere Hintergründe hat, aber da kann man eine relativ gute Funktion vom Alkohol sehen, was nicht der Alkohol sein muss, wo der Alkohol sich aber anbietet, der ja zudem als kulturelles Produkt entkulturiert ist, sagt man in der Soziologie, also sozusagen zum normalen Bestandteil des kulturellen Gebarens gehört, weil es früher mal als Desinfektionsmittel im Getränk oder als Getränk gehandhabt wurde und damit sehr eng verbunden ist mit der westlichen Kultur.
Ein wichtiger Grund, dass so ist, ist, wie fest Alkohol in unserer Kultur verankert ist. Und er macht nun mal abhängig. So, das ist eine Tatsache. Wenn man so und so lange trinkt, wird man sehr wahrscheinlich abhängig werden, zumindest psychisch. Ja, und dann hat es eben auch nicht mehr den Status von eine bewusste Auszeit sich nehmen oder mal Kontrolle abgeben, sondern dann brauche ich diesen Alkohol.
Ich hatte dich ja vorhin als Autorin der Quitlit, also diese Literatur eben zum Ende des eigenen Alkoholkonsums vorgestellt. Das war nicht das erste Buch dieser Art, aber in deinem Buch war eben diese besondere Beobachtung, dass junge Frauen im oberen sozialen Milieu Alkohol trinken und das stark, also gebildete Frauen, studierte Frauen mit einem guten Job. Würdest du sagen, dass sich das bei diesen jungen Frauen jetzt über die Jahre, dein Buch ist glaube ich auch schon 2 Jahre alt, ob sich das auch verändert hat? Also ist das auch gesunken?
Ich würde es nicht ausschließen, dass es gesunken ist. Ja, also hoffentlich, ja, es wird jetzt nicht für immer nach oben gehen. Aber zum Zeitpunkt des Schreibens war es eben so, dass der Konsum unter diesen Frauen steigt. Und zwar überall auf der Welt. Also es ist eine Beobachtung, die man nicht nur in Deutschland macht, sondern auch in Südkorea zum Beispiel. Und dass es eben auch viel mit Emanzipation zu tun hat, mit Feminismus. Ja, warum trinken diese Frauen? Wir hatten vorher, Pia hat es angesprochen, Sex in the City ist immer noch, obwohl die Serie jetzt schon ein bisschen älter ist, ein Lieblingsbeispiel von mir. Ja, wir sehen diese 4 tollen, Anführungszeichen, Karrierefrauen mit ihren Martinis. Und trinken hat was Glamouröses. Ja, es gehört dazu, zu diesem Lifestyle zwischen $800-Schuhen und tollen Jobs. So, und also ja, da gibt es verschiedene Gründe, Vorbilder, aber auch was Frauen so ertragen müssen oder ne, welchen Stellenwert Feminismus in der Gesellschaft hat. Aber Tatsache ist, der Konsum steigt bei diesen Frauen. Das war eine Beobachtung, die ich aufgeschrieben habe. Und gleichzeitig bin ich total froh, dass es diese ganzen anderen Bücher gibt, weil, ja, wie wir es schon hatten, es ist ein regelrechtes Genre, die Quitlit oder Sober Literature. Also Personen, die über ihren Konsum schreiben und dieses geschafft haben aufzuhören, weil Alkoholismus in welcher Form auch immer, und sei es jetzt nur dieser Alltagsalkoholismus, sag ich mal, immer noch total stigmatisiert ist. Ja, es ist wahnsinnig schambehaftet, wenige Menschen sprechen darüber oder jetzt immer mehr, und deswegen braucht es solche Bücher und YouTube-Channels und Podcasts.
Ich finde es total interessant, was du sagst, einerseits stigmatisiert, andererseits total propagiert, ne? Also Hashtag Wine Moms oder sowas. Also die Glorifizierung von Alkohol findet ja gleichzeitig auch total statt. Der Konsum ist wieder so ein bisschen, sieht wieder je nach Gender ein bisschen anders aus, wie der betrachtet wird. Und das ist ja auch so ein bisschen spiegelbildlich oder sinnbildlich dafür, dass Alkohol aufgeladen ist, nicht nur, also dass es bei Alkohol nicht nur um Rausch geht, also um den individuellen Konsum und das Erleben dieses individuellen Konsums, sondern dass Alkohol eben auch ein ein Symbol ist. Also sich als in Anführungszeichen emanzipierte Frau nachmittags hinzusetzen mit einem Negroni oder abends an der Bar mit den ganzen männlichen Kollegen hinzusetzen und genauso zu trinken, da geht es ja in erster Linie nicht um den Rausch, sondern es geht ja um das Symbolhafte an dieser Geste. Ne? So.
Und gleichzeitig ist ja auch die Reduktion des Alkoholkonsums in der Gesellschaft für mich ein feministischer Akt. Ich habe mich auch nochmal gerade an Helena Barob erinnert. Sie hat nämlich auch zur Prohibition in den USA in ihrem Buch geschrieben und da sagte sie auch nochmal, dass das damals maßgeblich von Frauenrechtlerinnen vorangetrieben wurden, weil die eben beobachtet haben, dass ihre Gatten abends zuerst den Lohn in den Salon tragen und dann abends nach Hause kommen und gewalttätig werden. Und das ist ja immer noch so, dass ein Viertel der Vorfälle häuslicher Gewalt, dass dort Alkohol eben eine große Rolle spielt.
Wenn ich mich da kurz einmischen darf, ich bin da ein bisschen skeptisch, ob ich diese Beschreibung so gut finde. Also das ist erstmal eine Tatsache. Aber wir haben uns auch über Jahrzehnte angewöhnt, gesellschaftliche Probleme zu verengen und zu vereinfachen, indem wir auf die Drogen schauen. Wenn Männer, was viel zu toxische Männer, wenn toxische Männlichkeit aktiv wird und Frauen schlagen, dann sind das Männer, die Frauen schlagen. Dann ist es nicht der Alkohol, der Frauen schlägt. Ja, dass dann Alkohol eine Rolle spielt, ist schon klar. Aber sozusagen die Fokussierung auf Alkohol, auf Drogen im Allgemeinen, die stört mich an vielen Stellen, weil das wie so eine Art Ventilfunktion ist oder vielleicht besser eine Ablenkungsfunktion. Wir müssen nicht mehr auf gesellschaftliche Defizite schauen, wenn wir die Droge als verantwortlichen Aktant oder Akteur sozusagen identifiziert haben. Wenn die Droge schuld ist, ist die Gesellschaft nicht schuld oder muss zumindest nicht mehr über sich selbst im gleichen Maß nachdenken.
Also es existiert ja beides. Es ist nun mal ein Fakt, dass Alkohol bei sehr vielen Gewalttaten eine Rolle spielt. Genauso wie umgekehrt. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, Frauen sind schuld, wenn sie betrunken sind und dann vergewaltigt werden. Um Gottes Willen, nein. Aber de facto kann ich mich als Frau weniger wehren, wenn ich betrunken bin. Und mir wären einige Sachen nicht passiert, wenn ich nicht betrunken gewesen wäre. Was überhaupt keine Entschuldigung ist für den Täter oder dass man sagt, ah, es ist nur der Alkohol. Aber es ist ja wirklich eine Tatsache, dass es damit reinspielt.
Da würde ich jetzt einfach mal einen Wunsch von Kim Hoss, mit der wir auch gesprochen haben, mit ins Gespräch nehmen. Ich glaube, das knüpft da ganz gut an. Sie trinkt auch seit einigen Jahren nicht mehr. Kim Hoss hat 80.000 Follower, ist also auch eine Influencerin, eine Stimme im Netz, jetzt weit über Stuttgart hinaus. Und sie hat eben mit Anfang 30 beschlossen, radikal gut zu sich zu sein, wie sie sagte. Also gar nichts mehr, keine Milchprodukte, Eier, Kaffee, kein Fleisch. Und es fiel ihr jetzt am Ende dann doch auch sehr leicht, auf Alkohol zu verzichten, weil ihre mentale Gesundheit es ihr gedankt hat. Und sie hat einen Wunsch eben für die Gesellschaft, der dann ebenso radikal ist, aber vielleicht dann das ein oder andere Problem lösen würde, Fragezeichen.
Also ich liebe den Trend der neuen Nüchternheit, na klar, also was Geileres gibt's nicht und ich hoffe, es bleibt ein langer Trend, denn ich denke, dass die meisten Probleme der Menschheit vom Alkoholkonsum kommen. Alkohol ist halt ein Nervengift, das dich langsam unempfänglich macht für die schönen Dinge im Leben, glaube ich. Die Gefühle sterben irgendwie so ab und werden einfach nur betäubt. Und ich wünsche mir, dass die Gesellschaft es auch bald versteht und Alkohol irgendwann nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfinden darf. Das wäre mein Wunsch.
Also ich finde die These gewagt bis falsch. Ne? Also ich glaube, es gibt noch ein paar andere Gründe für die Probleme der Menschheit als Alkohol. Aber ansonsten finde ich total schön, was sie gesagt hat, weil darum geht es auch für mich. So anstatt immer nur zu sagen, was Alkohol Böses macht und wie schlecht er ist, die positiven Vorzüge der Nüchternheit herauszuheben oder hervorzuheben. Ja. Ich glaube, die kann man wahrscheinlich so stark, wie ich sie erlebe, nur erleben, wenn man vorher ein Problem hatte. Ich glaube, viele Menschen wären glücklicher, wenn sie nicht trinken würden. So. Und dem mal eine Chance zu geben, indem man mal eine Zeit lang nicht trinkt, das würde ich jedem empfehlen.
Ich weiß nicht genau, ob ich einen Monat auf Alkohol verzichten will, nicht ob ich kann. Es gibt nicht nur eine Zweiteilung in entweder nüchtern oder alkoholabhängig. Es gibt einiges dazwischen. Und das dazwischen geht gerade ein bisschen verloren. Und dann war noch ein Teil der Frage nach einer Öffentlichkeit. Also ich habe meine Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wenn man das Trinken aus der Öffentlichkeit verbannt, dass dann die Welt eine bessere ist, weil das Trinken dann im Privaten genauso stattfinden kann.
Ich verstehe total, dass du sagst, es gibt irgendwie sozusagen eine riesige Zone zwischen beidem, die dann sozusagen auch noch mal individuell andere Auswirkungen hat. Aber trotzdem ist es ja eine Frage, die anderswo anders gelöst wird als in Deutschland. Ne? Also in Australien beispielsweise ist Alkohol in der Öffentlichkeit irgendwie sichtbar bei sich zu haben teils gesetzlich verboten und auf der anderen Seite auch verpönt. Also das ist erstmal eine Öffentlichkeit ohne sichtbaren Alkohol. So. Das macht ja auch was mit einer Gesellschaft. Also einfach nur mal dieses Gedankenexperiment kurz zu machen, wie sähe denn eine Öffentlichkeit aus, in der das so ist.
Man trägt ja auch Alkohol, ich glaube in den USA ist das auch in Tüten.
Also man genau, das wollte ich gerade sagen. Die Folge ist, man verbirgt den Alkohol, füllt die Flaschen um oder hat eine Papiertüte ringsrum. Ich halte das nicht für einen gangbaren Weg, weil das Alkoholproblem in Australien auch nicht geringer ist als in anderen Ländern. Das ist nur sozusagen eine Täuschung der Öffentlichkeit. Glaube ich. Ich glaube nicht, dass es einen progressiven Impuls hat.
Wo es auf jeden Fall ein weniges Alkoholproblem gibt, ist ja in den skandinavischen Ländern. Ich war jetzt letztens in Schweden und es war wirklich gar nicht so leicht, an Alkohol zu kommen, weil seit 1955 der Alkohol dort staatlich abgegeben wird und man kann nur von morgens um 10 bis abends um 18 Uhr und am Wochenende noch kürzer sonntags gar nicht Alkohol kaufen und dort ist der Alkoholkonsum deutlich geringer als zum Beispiel bei uns, wo ja gerade in Berlin rund um die Uhr Alkohol verfügbar ist. Also es macht schon auch was mit der Gesellschaft.
Was sicher nicht der Fall sein müsste, ist, dass Alkohol so gefördert wird, Alkohol trinken, wie in Deutschland das der Fall ist. Ja, durch Werbung, durch quasi keine Einschränkung des Verkaufs. So, da gibt es Studien, die zeigen, der Konsum geht zurück, wenn es keine Werbung gibt oder wenn der Verkauf eingeschränkt wird. Ja, und ich finde, ja, wir leben wirklich in einem Land, in dem Trinken aktiv gefördert wird. Und das sollte nicht der Fall sein. Mhm. So, und es müsste gleichzeitig mehr Aufmerksamkeit geschaffen werden für die Folgen von Alkoholkonsum, was ja zum Beispiel auch, es passiert ja, ne? Zum Beispiel jetzt seit, ich glaube letztes Jahr war es, lautet die offizielle Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gar kein Alkohol. Das war lange Zeit anders. Also es tut sich auf jeden Fall was. Und dann ist natürlich die Frage, wie sehr muss der Mensch zu seinem Glück gezwungen werden, ja, so Glück in Anführungszeichen. So kann man ja weitermachen. Was ist mit einer Zuckersteuer? Ja, was ist mit Rauchen? Da geht ja schon lange die Entwicklung dahin, dass es immer mehr, einem immer schwerer gemacht wird zu rauchen. Es wird teurer, es gibt immer mehr Orte, an denen es nicht erlaubt ist. So, also ich glaube, da stehen wir vor einer ganz anderen Frage, nämlich welche Rolle hat der Staat oder wie viel Freiheit liegt am Ende beim Einzelnen? Muss man die Leute schützen vor sich selbst oder vor ihren Bedürfnissen? Oder leben wir in einem komplett liberalen Staat, der einfach alle machen lässt? Aber es fällt ja auch letztlich wieder auf den Staat zurück, zum Beispiel durch Kosten, ja? Also das Gesundheitssystem wird wahnsinnig belastet durch den erhöhten Alkoholkonsum unseres Landes oder so. Das ist ja auch, muss man vielleicht auch da noch mit bedenken.
Ich finde es total interessant, dass du das jetzt gerade nochmal ansprichst mit der Zuckersteuer und so. Ich würde gerne noch sozusagen einen kleinen anderen Aspekt reinbringen und zwar, dass es, so wie Kim Hoss das angesprochen hat, ne, sich vegan zu ernähren oder, was hat sie gesagt, kein Fleisch zu essen, so rum, keine Milchprodukte und kein Fleisch.
Ja,
ne?
Keine Eier.
Dass sie Yoga macht, dass sie Sport macht und so weiter und so fort. Und dann eben in dieser Reihe steht dann auch das auf Alkohol verzichten. Wenn wir jetzt sagen mal vom Alkohol einfach kurz absehen, steckt da drin, aber in dieser Art von Lebensführung, ja, aber auch sowas wie den Wunsch nach Kontrolle über den eigenen Körper zu haben, so gesund wie möglich, den Verfall so lange wie möglich aufzuhalten, interpretiere ich jetzt in Ihre Aussage hinein so, ne? Und Kontrolle über den Körper ist ja immer, unabhängig vom Alkohol, ist ja immer eine Fiktion. Also diese Kontrollfiktion, die da drin steckt, die finde ich gesellschaftlich total interessant, muss ich sagen.
Ja, ins Extrem getrieben kommt dann eine Orthorexie raus, was eine Art Suchterkrankung ist. Nicht in diesem konkreten Fall, der erwähnt wurde, aber sozusagen von der Struktur. Ich finde das auch schwierig, weil es sozusagen Steuerbarkeit und Kontrolle antizipiert. Auch da Zumutungen aushaltbar machen will. Ich bin zum einen auf der libertären Seite, würde sagen, Selbstvernichtung muss auch Teil des Rechts sein in dem Staat. Obwohl es natürlich stimmt, sozusagen, dass für das Alkoholtrinken so ins Zentrum zu stellen, so zu befeuern, ist irgendwie falsch. Da bin ich auch einverstanden. Aber diese, sozusagen, die ganze Strenge gegenüber dem eigenen Körper ist so ein zeitgenössischer Trend. Da kommen dann die Retreats dazu, wo man dann psychedelische Drogen nimmt, nur um sich selbst zu optimieren. Das ist für mich eine sehr sozusagen soziotechnische Herangehensweise an Existenz, Leben, Spaß und Drogen, wo der Spaß letztlich ausgeklammert wird.
Geht ja da auch um die eigene Stärkung, ne, diese radikale Nüchternheit und vielleicht aber eben auch, um dann nochmal auf Pias Punkt zu kommen, meine Interpretation ist auch so eine Art Resilienzprogramm in unsicheren Zeiten. Also ne, man will selber sicher sein, will stark sein und gerade auch die Jüngeren, die ja noch länger in vielleicht eine düstere Zukunft blicken mit Kriegen, Klimawandel, Weltgeschehnisse und so weiter, ist, glaube ich, diese Alkoholabstinenz und diese Nüchternheit eben ein Teil dieses Programms, sage ich jetzt mal, gegen globale Entwicklung.
Gleichzeitig möchte ich sozusagen direkt einwerfen.
Ja.
es ist ein Bewältigungsprogramm und es ist genauso ein Bewältigungsprogramm, wie es Alkohol potenziell ist.
Es verändert sich auf jeden Fall was in der Gesellschaft. Ich glaube, der Megatrend Gesundheit, der bleibt erstmal und vermutlich auch der Trend, dass der Alkoholkonsum unter Jugendlichen weiter abnimmt. Jetzt im Herbst kommen die neuen Zahlen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Pünktlich zum Oktoberfest gewissermaßen.
Pünktlich zum Oktoberfest. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt. Danke fürs Mitdenken, fürs Mitdiskutieren, für den Austausch hier.
Danke vor allen Dingen an Eva Bieringer und Robert Feustel. Schön, dass ihr da wart.
Danke euch auch.
Danke Tschüss. Euch.
Wir hören uns in den 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge von Was geht, was bleibt. Ihr könnt uns übrigens auch immer gerne Themen schicken, die ihr diskutiert haben wollt und auch generell zur Frage, wie viel Alkohol ihr trinkt oder was ihr vom Nüchternsein haltet, alles an kulturpodcast@swr.de.
Ja, und danke auch von meiner Seite fürs Zuhören. Ich habe noch einen Tipp. Am Sonntag wird ja in Brandenburg gewählt. Auch die 16-Jährigen gehen an die Urne. Und wie schon in Sachsen und in Thüringen muss man viel über den Rechtsruck, gerade auch bei Jüngeren, sprechen. 11KM, der Tagesschau-Podcast, der hat viel dazu veröffentlicht, zur Wahl und zur Politik. Und den lege ich euch ans Herz in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Bis in 2 Wochen.